Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich freue mich sehr, dass der Sommer da ist. Das ist doch herrlich, den so zu genießen. Die Schüler 9 Wochen Sommerferien hier in Österreich, aber dann geht es ab September bis Weihnachten nonstop durch. Aber diese Zeit zu genießen, ist doch etwas Besonderes. Ich habe mir überlegt, es lohnt sich auch eine Predigtreihe mal zu machen, über das Leben genießen. Also 5 Texte, heute der erste aus einer Reihe zum Genießen des Lebens. Zu entdecken, wie gut Gott es mit uns meint und mit uns macht und dass es sich lohnt, mit Gott zu leben. Sommerliche Bibeltexte ab heute und dann noch 4 weitere Sonntage. Ich glaube, es braucht solche Texte, um die Holy Day, also um die heilige Zeit in guter Weise auch zu genießen und zu erleben. Also heute, alles hat seine Zeit, das Leben genießen. Den Text haben wir eben gehört aus dem Buch Prediger oder auch Kohelet, wie es heißt. Wenn es um die Zeit geht, dann wird damit ja eine menschliche Grunderfahrung angesprochen, denn wir leben in dieser Zeit und in diesem Moment. Wir sind auch im Moment hier und dafür haben wir uns auch entschieden. Das heißt, wir können nicht woanders sein und etwas anderes machen zu dieser Zeit. Dieser Bibeltext ist uralt, hat eine lange Geschichte. Man sagt, er hat etwa im 3. Jahrhundert vor Christus so seine Endfassung bekommen in Palästina. Und dieser Kohelet ist so etwas wie ein Versammlungsredner oder ein Weiser. Das heißt das nämlich übersetzt auf Deutsch. Mir fällt auf, dass in diesem Text, den wir eben gehört haben, Gott überhaupt nicht vorkommt. Gott kommt nicht drin vor. Von Gott ist überhaupt nicht die Rede. Vielleicht macht es das auch einfacher, dass auch im säkularen Bereich, also im weltlichen Bereich, dieser Text eine Rolle spielt. John Bass zum Beispiel hat diesen Text vertont, Musik draus gemacht. Manch anderer hat sich auch daran gemacht, da aus dieser Zeit, aus diesem Text um die Zeit aus der Bibel, was Künstlerisches noch zu machen. Wer von Zeit spricht, hat Erfahrung mit diesem Thema. Auch vor 100 Jahren war die Zeit ein Thema für den deutschen Schriftsteller und Maler Erich Scheuermann. Der hat ein Buch geschrieben, erschien 1920 über den sogenannten Papalagi. Und da spricht ein fiktiver Südseehäuptling über den weißen Mann. Und ich bin im Überlegen, weißer Mann, ich glaube, es hat auch etwas mit der Globalisierung inzwischen zu tun. Als der Scheuermann diesen Text, den ich gleich lesen werde, geschrieben hat, war es ja gerade noch so die Kolonialzeit, die ausklang. Wo ferne Länder, die Südsee, etwas Exotisches waren. Heutzutage in der Globalisierung können wir uns diese Welt auf unseren Bildschirm holen über das Internet. Aber das, was hier beschrieben wird, vor etwa 100 Jahren, die Erfahrung im Umgang mit der Zeit, heute noch zeitlos anwendbar. Also, 1920, ein Südseehäuptling spricht über den weißen Mann. Der Papalangi ist immer unzufrieden mit seiner Zeit und er klagt den großen Geist dafür an, dass er nicht mehr gegeben hat. Ja, er lästert Gott und seine große Weisheit, indem er jeden Tag nach einem ganz gewissen Plan teilt und zerteilt. Er zerschneidet ihn gerade so, als führe man kreuzweise mit einem Buschmesser durch eine weiche Kokosnuss. Alle Teile haben ihren Namen. Sekunde, Minute, Stunde. Und man muss 60 Minuten und noch viel mehr Sekunden haben, ehe man so viel hat wie eine Stunde. Es gibt in Europa nur wenige Menschen, die wirklich Zeit haben. Vielleicht gar keine. Daher rennen auch die meisten durchs Leben wie ein geworfener Stein. Fast alle sehen im Gehen zu Boden, schleudern die Arme weit von sich, um möglichst schnell voranzukommen. Wenn man sie anhält, rufen sie unwillig, was musst du mich stören? Ich habe keine Zeit, sieh zu, dass du deine ausnutzt. Sie tun gerade so, als ob ein Mensch, der schnell geht, mehr wert sei und tapferer als der, welcher langsam geht. Ich glaube, die Zeit entschlüpft ihm wie eine Schlange in nasse Hand, gerade weil er sie zu sehr festhält. Er lässt sie nicht zu sich kommen. Er jagt immer mit ausgestreckten Händen hinter ihr her, er gönnt ihr die Ruhe nicht, sich in der Sonne zu lagern. Sie soll immer ganz nahe sein, soll etwas singen und sagen. Die Zeit aber ist still und friedfertig und liebt die Ruhe, das breite Lagern auf der Matte. Der Papalangi hat die Zeit nicht erkannt, er versteht sie nicht und darum misshandelt er sie. Also ein zeitkritischer Autor an dieser Stelle. Ob es ganz so ist mit der Zeit, wie der Schriftsteller Scheuermann das hier beschreibt, in diesem fiktiven Weißen und diesem fiktiven Südseehäuptling, ich glaube es nicht. Denn kann man die Zeit wirklich misshandeln, wie der weiße Mann, wie es beschrieben wird, wie der europäische Mensch der damaligen Zeit oder wir heute in der Globalisierung? Können wir Zeit wirklich misshandeln? Oder können wir überhaupt in einer angemessenen Weise mit Zeit umgehen? Haben wir überhaupt ein Zeitgefühl? Hat alles seine Zeit, wie Kohelet, also der Prediger, sagt? Und können wir andererseits in Wahrheit gar nicht darüber verfügen? Sind wir als Menschen nicht völlig hilflos gegenüber einer von Gott determinierten, also bestimmten und vorgegebenen Zeit? Wie ist das? Wie können wir Zeit und Leben genießen? Schauen wir mal weiter. Kohelet, also dieser Prediger, zeichnet ein Bild von der Vielfalt des Daseins in diesem Text. Es sind ja immer gegensätzliche Paare, die da erscheinen. Richtige Wortspiele. Und 28 Mal wird in diesen wenigen Versen von dem hebräischen Et, also von der Zeit, dem Zeitpunkt, dem Termin geredet. Also nichts, was von Dauer ist. Das heißt, alles, was hier angestoßen wird an zeitlichen Aspekten, wir schauen das nachher nochmal im Detail an, hat nichts von Dauer, sondern es sind Momentaufnahmen, die sich aneinander reihen, teilweise auch gegensätzlich sind, bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich sich ereignen. Nun könnte man mit diesen Aussagen so umgehen und sagen, der Kohelet, der Prediger, der nagelt das Gehege zu, in das der Mensch eingeschlossen ist. Das heißt, die Zeit nagelt unser Gehege zu. Wir sind gefangen in unserer Zeit, so wie dieser Mensch da in diesem Netz. Dann könnte man sagen, Zeit ist dann also nichts für Optimisten. Also Optimisten können mit dieser Vorstellung von Zeit nicht wirklich etwas beginnen, sondern Zeit ist eher etwas für Wahnsinnige, mit der Vorstellung, dass wir als freie Menschen über Zeit verfügen könnten, ist eigentlich ein Wahnsinn. Auch die Freizeit kann man nicht wirklich frei verfügen. Oder was sagen wir? Ich habe Zeit oder ich habe keine Zeit. Haben wir das wirklich? Oder sind wir nicht verstrickt wie in einem Gehege? Und ist nicht alles eigentlich ein chaotisches Schicksal, in dem wir uns befinden? Denn Zeit ist und bleibt ja für Menschen ein Rätsel. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Midlife Crisis. Man sagt so die Mittellebenskrise. Im Alter von 35 bis 50, so etwa, kann man das erfahren. Plus, minus ein paar Jahre. Da merkt man das, wie das ist mit der Zeit. Man hat schon eine Zeit gelebt, Erfahrungen gemacht, Fehler gemacht, korrigiert, Entscheidungen getroffen, Weichen sind gestellt und nichts kann rückgängig gemacht werden. Das heißt, dass wir bis heute gelebt haben, ist Geschichte. Ist Vergangenheit, was aber unsere Gegenwart prägt. Und wie heißt es, wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Weil man muss bestimmte Dinge auch erlebt haben. Das gehört zur Midlife Crisis dazu. Menschen in diesem Alter, dieser Lebensphase, wird das oft sehr schmerzlich bewusst oder auch in guter Weise. Denn auch das ist die andere Seite. Man kann ja mit Erfahrungen, die man bereits gemacht hat, gut weiterleben. Man sagt, das hat sich bewährt, und das behalte ich mir bei. Oder das hat keinen Wert, das lasse ich hinter mir. So kann ich Zukunft entdecken. Mit Gelassenheit bestimmte Fehler nicht nochmal zu machen und das Gute auch zu behalten. Dennoch ist Zeit so ein Lebensrätsel. Wie geht das? Kann man die kleinen Freuden genießen, die das Leben trotzdem bietet? Oder ist das zu pessimistisch formuliert? Oder ein vorsichtiger Optimismus? Ist da Hoffnung mit drin? Die kleinen Freuden zu genießen, die das Leben trotzdem bietet. Vielleicht muss man das trotzdem mal streichen. Oder kann man es anders machen? Kann man hier etwas in den Text hineinnehmen, was da eigentlich nicht steht? Wie wäre es, die Welt und das eigene Leben einmal mit den Augen des Glaubens zu sehen? Denn wenn Menschen, die Gott kennen, die mit Gott vertraut sind oder die Jesus entdecken, wie wäre es, wenn Sie Ihr eigenes Leben, wenn ich mein Leben mit den Augen des Glaubens sehe? Wo in der Zeit meines Lebens nichts ausgelassen wird und auch nichts beschönigt werden muss. Wo ich damit leben kann, dass nicht alles erklärbar ist, warum etwas so ist. Ich habe nicht immer Erklärung dafür. Liegt außerhalb meiner Verfügbarkeit. Oder wieso ist etwas so? Ich kann das nicht immer erklären. Und ich weiß auch nicht immer, wozu etwas dient. Aber wie wäre es, das mal mit den Augen des Glaubens zu sehen? Dass Gott diese, meine Zeit, unsere Zeit, seinen guten Händen hat und auch jede Sekunde unseres Lebens mit uns lebt und dabei ist. Schauen wir mal weiter. Was sagen euch folgende Daten? Hört mal genau hin. 28. Februar 2015. Der Jonathan ist geboren. Wann war das? Gut, wenn man solche Termine kennt. Ja? Es braucht, ja, schön, in dem Moment sich auch daran zu erinnern. Nein, das ist wichtig. Ja? Dass man bestimmte Daten kennt. Da entsteht, da kommt neues Leben zur Welt, in diese Welt hinein und wird Teil auch unserer Zeit. Und was sagt euch folgendes Datum? Hört mal hin. 6. Juli 2015, 11.59 Uhr. Noch nicht lange her. So. Richard. Richard Matschinger ist da gestorben. Im 91. Lebensjahr. Am 6. Juli 2015, 11.59 Uhr, steht sogar auf der Pate drauf die Uhrzeit. Hat einen bestimmten Punkt. Und ich glaube, dass an dieser Stelle den Jonathan betrifft und den Richard Matschinger betrifft, dieser Spanne etwas sehr deutlich wird, dass es diese Lebensereignisse gibt als die ultimativen Zeitpunkte und Termine eines Lebens, wo Leben und Tod sich genau gegenüberstehen, wo es darum geht, geboren zu werden und sterben zu können, wo auch alles Geschehen zeitgebunden ist. Alles Geschehen ist zeitgebunden, hat seine Zeit und braucht auch seine Zeit. Ich habe mich heute Morgen etwas über diese Blumen gewundert. Die stehen schon etwas länger hier. Und das sieht man auch. Das zeigt, dass manches auch vergänglich ist. Und trotzdem gibt es so einzelne Blumen, die noch so kämpfen. Die zum Beispiel, die sieht noch ganz gut aus. Aber dazwischen ist vieles verwelkt. Also alles vergänglich und auch zeitgebunden. Und ich freue mich, und deswegen steht die leere Vase daneben, dass es demnächst wieder frische Blumen hier gibt. Ja? Da ist was offen, da ist Zukunft dabei. Auch diesen Kontrast mal wahrzunehmen, wo etwas vergeht, die Zukunft hat, alles geschehen, zeitgebunden und sich auch ausschließt. Ereignisse schließen sich gegenseitig aus. Wir sind als Menschen übrigens auch nicht multitaskingfähig, daher diese Figur, die da steht. Multitasking verwendet man im IT-Bereich, im Computerbereich. Es gibt Computer, die können also mehrere Arbeiten parallel abarbeiten. Ich kann zum Beispiel mit meinem Computer im Hintergrund Musik streamen, also Musik hören und dabei einen Text bearbeiten oder Bilder bearbeiten. Das läuft parallel. Oder ich drucke was auf meinem Drucker aus, ein umfangreiches Dokument und kann gleichzeitig wieder was anderes machen mit diesem Gerät. Gleichzeitig merke ich, dieses Gerät mag multitaskingfähig sein, es kann viele Arbeitsaufträge parallel ausführen, aber ich bin es nicht, weil in dem Moment ist meine Aufmerksamkeit nur an einem Punkt, entweder beim Text, einem Bild oder bei der Musik. Ich bin nicht in der Lage, verschiedene Sachen parallel zu machen. Vielleicht ist da zwischen den Geschlechtern auch noch ein Unterschied, aber ich glaube, multitaskingfähig sind wir nicht wirklich, weil unsere Aufmerksamkeit sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Also alles Geschehen ist zeitgebunden und Ereignisse schließen sich auch gegenseitig aus. Wenn also unsere Kinder und Teenager im Moment auf den Freizeiten sind und die Erwachsenen auch, dann sind sie eben nicht heute Morgen in der Moga. Gleichzeitig fällt mir auf, wir können nicht über traurige und über frohe Zeiten verfügen. Können wir nicht. Sondern diese Zeiten kommen. Gleichzeitig ist das, was wir als traurig und als froh empfinden, äußerst subjektiv. Das, was den einen traurig macht, muss den anderen noch längst nicht zu Tränen rühren. Und was den einen begeistert, muss den anderen längst nicht zur Freude verführen. Und man kann das durchaus mal durchbuchstabieren. Wie ist das denn mit diesen Worten im Kohelet, ja? Geboren werden, sterben. Da hat jeder ja seine eigene Wertung, was davon positiv oder negativ empfunden wird. Sterben ist etwas Dramatisches, aber doch Menschen, die sich danach sehnen, dass dieser Punkt kommt. Oder weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Man braucht auch Zeit zum Trauern. Und gleichzeitig gibt es Freudentränen oder wenn uns ein Lied besonders berührt und uns die Tränen kommen und uns die Worte fehlen. Und das Lachen kann man aus Begeisterung oder Zynismus machen. Sehr unterschiedlich. Also nicht alles, was auf den ersten Blick positiv oder negativ erscheint, ist es auch in diesem Moment. Oder Kohelet stellt ja auch vor große Rätsel. Die Steine werfen und Steine sammeln wird da davon gesprochen. Die Ausleger streiten darum, was steckt denn dahinter? Steckt dahinter Bauarbeiten, wo man wirklich etwas abreißen muss, damit dann etwas Neues geschieht? Oder muss man einen Acker roden, bevor man neu sehen kann? Andere sagen, nein, das hat was mit Sexualität zu tun. Einerseits, einen Sex kann man genießen, andererseits kann man enthaltsam sein. Oder Ankauf und Verkauf spielt damit auch eine Rolle. Wenn man Steine wirft, kauft man etwas an. Wenn man Steine sammelt, verkauft man etwas. Man trennt sich oder gewinnt etwas Neues. Interessant ist, dass bei all diesen Begriffen, die hier eine Rolle spielen, keine moralischen Wertungen sind. Das heißt, wir finden hier keine Moral, das ist gut, das ist schlecht. Sondern die Deutung liegt allein bei uns und unserer Situation. Wir können also nicht sagen, das, was da gerade bei einem anderen geschieht, ist jetzt gut oder schlecht. Gerade im persönlichen Bereich spürt man das, wenn Lieben und Hassen gegenüberstehen. Das sind ja starke Begriffe. Liebe ist ein extrem starker Begriff, Hass auch. Oder Streit und Friede, extrem starke Begriffe. Das eine betrifft den persönlichen Bereich, Lieben und Hassen. Das andere ist ein kollektives Phänomen einer Gemeinschaft, Streit und Friede. Aber wie kann man denn da das Leben genießen? Schauen wir mal weiter. Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Ist unsere Zeit durch das Schicksal bestimmt oder ist sie durch Gott geprägt? Ich glaube, dass sich an dieser Stelle eine Weiche stellt. Wer glaubt, dass seine Zeit durch Schicksal bestimmt ist, wird nach dem Schicksal und dem Sinn fragen. Bisschen zur Wahrsagerei, zu Horoskopen, zu Jahresplänen, die man macht und zur Planwirtschaft. Gott kommt in diesen Plänen nicht vor. Wir können aber auch die Zeit als von Gott geprägt sehen. Heilsgeschichtlich würde man das theologisch formulieren. Wo Gott der Herr dieser Geschichte ist und der Herr dieser Zeit, wo Gott in Jesus Christus zeigt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott setzt auch Zeitpunkte, indem er Jesus sendet. Oder wenn einer am Kreuz stirbt, Jesus, und sagt, es ist vollbracht, hier ist ein Zeitpunkt erreicht. Und das, was am Kreuz geschehen ist, ist nicht mehr umkehrbar. Das gilt für alle Zeiten. Oder am dritten Tage auferstanden. Es braucht diese Punkte, darum feiern wir auch den Sonntag als Tag der Auferstehung Jesu. Diesen Tag braucht es. Und der Sonntag ist damit mehr als ein Termin in der Woche oder ein Ritual, was wir jeden Sonntag begehen, sondern wir feiern den Auferstandenen. Und das ist auch nicht mehr zurückzuholen. Jesus ist auferstanden. Und die Jünger mussten dann auch warten erstmal, bis der Heilige Geist kommt. Die Geduld möchte ich haben in dieser Zeit. Damals. Gott sandte seinen Geist. Wir feiern Pfingsten. Und wir schauen nach vorne, die Wiederkunft Jesu. Auch das wird seine Zeit haben. Ich glaube, es tut gut, mal die Welt mit den Augen des Glaubens zu sehen. Dann auch zu bitten, meine Zeit steht in deinen Händen. Mach was draus und danke, dass deine Hände offen sind, Herr. Oder, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir leben ja manchmal so, als gäbe es kein Ende unseres Lebens. Also wir leben ja gern, also mir geht es so, ich lebe gern, ich genieße das Leben, doch möchte ich klug werden. Auch mich von Gott lehren lasse, dass ich sterben muss, dass ich klug werde und dieses Leben gut gestalte. Ich merke das gerade bei Menschen mit Demenz, wenn ich denen begegne, wenn Menschen also alt werden und vieles, vieles, vieles vergessen. Und das kann manchmal sehr schnell gehen, sehr rapide. Und es ist eine Leidensgeschichte für den Menschen, der das dann merkt und auch für die Angehörigen. Das sind ganz dramatische Ereignisse. Gleichzeitig habe ich in der Begegnung mit diesen Menschen ganz viel für mich selber gelernt. Dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt in dem Moment, wo ich jetzt lebe, in diesen Jahren, mir Dinge bewahren, die ich später abrufen kann. Ich brauche ein Lied, was mich begleitet, wenn meine Sinn und mein Verstand verschwindet. Dass dieses Lied, wenn mir jemand ein Wort und einen Anfang eines Liedes nennt, das ist abrufbar, weil es tief in mir drin ist. Ich brauche bestimmte Bibeltexte als Schatz, den ich mitnehme in die Zukunft. Wenn ich eines Tages nicht mehr klar denken kann, mich nicht mehr an manche Dinge erinnern kann. Aber diese Bibeltexte möchte ich bewahren und abrufen können. Das ist aber eine Chance, die wir jetzt haben. Und das, was wir jetzt beginnen und tief in uns hineinnehmen, wird uns auch später prägen. Und das ist nicht verlierbar. Auch wenn ich manches später vergessen werde, wenn mir ein langes Leben geschenkt wird. Aber ich bin da sehr realistisch, muss damit rechnen, dass Demenz ein Problem für mich wird eines Tages und auch für meine Angehörigen. Aber ich möchte bestimmte Dinge bewahren, die dann abrufbar sind. Daher die Frage auch immer, was ist wichtig? Wir erleben ja in unserem Alltag viele Dinge, die dringend sind. Hier ist was, da ist was, jenes ist was. Mir ging das so, als ich aus dem Urlaub jetzt nach Hause kam, Haufen E-Mails. Ja, das wird dann irgendwie dann auch abgearbeitet. Manches ist sehr wichtig, manches scheint dringend, ist es aber nicht. Wir unterscheiden, was ist wirklich wichtig. Seine Existenz- und Prioritätenfrage. Und wenn Gott bei all dem an erster Stelle steht und unser Leben aus seiner Perspektive gelebt wird, aus der uns gegebenen Zeit von Gott her bestimmt, dann kann man auch Entscheidungen treffen, was ist wichtig und was ist es nicht. Und dann kann man auch das Leben genießen mit einer gewissen Gelassenheit, dass die Zeit eben nicht vom Schicksal bestimmt wird. Mein Lebensgenuss Gott zu verdanken, ist auch noch ein Punkt, den ich erwähnen möchte. Was den Richard Matschinger und mich verbindet, ist ein Lebensmotto. Wir haben zu seinen Lebzeiten viel darüber gesprochen. Was ist ihm wirklich wichtig? Und was ist mir wichtig? Und da haben wir viel voneinander erlebt und wahrgenommen, gehört. Und wir haben zu unserem Erstaunen entdeckt, dass ein Lebensmotto uns beide prägt. Das steht in Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir im Herrn. Sterben wir, so sterben wir im Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ich glaube, das ist eine Aussage, die zeitlos ist und die auch deutlich macht, dass jeder Zeitpunkt eines Lebens von Gott bestimmt ist. Das ist für mich der Schlüssel auch zur Gelassenheit, zu sagen, jede Sekunde meines Lebens gilt das. Dann darf ich das Leben auch genießen, weil Gott dabei ist und mir dieses Leben anvertraut und schenkt. Das heißt, alles, was geschieht, hat natürlich seine Zeit in unserem Leben, aber auch vor Gott. Ich glaube, das schenkt dann die gewisse Gelassenheit, die auch in dem Bild zu sehen ist, dass man manchmal über den Dingen stehen kann. Man muss natürlich auch wieder runter, ja? Also sich in das Leben ganz normal hineinbegeben. Sie haben oft eine Freizeiterfahrung. Wenn man auf Freizeiten ist, dann ist man auf einem Höhenflug und dann kommt der Alltag wieder. Oder wenn man dann in die neue Woche wieder geht, in die Arbeitsprozesse und so weiter. Aber ich glaube, es braucht diese Momente zu sagen, da bin ich bei meinem Gott. Und der geht aber auch mit mir hinein in den Trubel meines Alltags. Und dann darf ich auch das Leben genießen, was Gott mir schenkt. Noch ein Schlusssatz, der mich nachdenklich macht. Im Kohelet heißt es, Vers 9, man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Eigentlich ist das ja eine pessimistische Aussage. Die lässt einen ja schier verzweifeln. Alles, was wir tun, ist völlig sinnlos. Alles, was wir planen, ist gefährdet. Das Gelingen unseres Tuns hängt offensichtlich nicht von uns ab. Und doch denke ich, dass wir in einer relativen Freiheit leben, der uns von Gott gegebenen Zeit. Am Beispiel Arbeit, sie muss sein, damit das Leben genossen werden kann. Das macht Kohelet auch klar. Weil es eben Zeit zum Arbeiten braucht, auch Zeit zum Ruhen, diesen Holy Day, diesen heiligen Tag. Da geht es um ganz elementare Bedürfnisse, wie kann ein Mensch überleben, bis hin zu Luxuswerten, dass es auch bestimmte Dinge gibt, die außergewöhnlich sind, die auch uns von Gott geschenkt sind, die wir dann auch genießen und leben dürfen. Ich glaube, wer so genießen kann und weiß, dass er zu Gottes Freude geschaffen ist, dass wir zu Gottes Freude geschaffen sind von ihm, der weiß auch, allen Genuss im Leben darf ich auch Gott verdanken. Und dann gibt es so die Momente, wo ich sage, Gott sei Dank. Gott sei Dank für das, was du mir jetzt schenkst. Gott sei Dank für diesen Menschen. Gott sei Dank für dieses Gespräch. Gott sei Dank auch für manche kritische Nachfrage, die mein Leben in Frage stellt, wo ich erstmal schlucken muss, die aber neu sortieren darf und sagen, was ist wirklich wichtig. Allen Genuss im Leben dürfen wir Gott verdanken. Das heißt, auch dann zu sehen, diesen Augenblick kann ich und muss ich nicht festhalten. Ich kann mich gern daran erinnern, aber ich kann ihn nicht festhalten. Aber ich weiß und glaube, dass Gott mich festhält in jedem Augenblick als Herr meiner Stunden und meiner Jahre. Und damit möchte ich schließen mit einem Gebet von Jörg Zink.